Eine Mercedes-Limousine wird auf der Autobahn von der Polizei angehalten. Oh, Entschuldigung, ich war sicher viel zu schnell. Also gucken Sie mal die Schilder hier an, was da steht. 100 soll eigentlich überall drin sein. Daraufhin der Fahrer, naja, also wenn ich die Schilder angucke, da steht 45. Polizist, wie was? A45, das ist doch die Autobahnnummer hier und nicht die Geschwindigkeitsangabe. Also 100 sollte auf der Autobahn schon drin sein. Daraufhin der Polizist doch etwas irritiert, guckt sich den Wagen genauer an und sieht auf der Rücksitzbank drei ältere Damen sitzen. Stocksteif, riesige Augen, Pupille unendlich. Aber was ist denn mit denen los? Wissen Sie, ich komme gerade von der B292. Wohl dem, der genau hinsieht und aus dem, was er sieht, dann auch noch die richtigen Schlüsse zieht. Darum geht es Johannes im Predigttext für das heutige Christfest, dass wir genau hinschauen und dann auch aus dem, was wir sehen, die richtigen Schlüsse ziehen, um eben heil durchs Leben und heil nach Hause zu kommen. Deshalb beginnt Johannes unseren Predigttext auch mit einem Aufruf: Seht! Um dann damit fortzufahren, worauf es denn ankommt, was wir denn sehen sollen. Ich lese uns aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Seht! Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Also nehmen wir das erste Wort unseres Predigttextes ernst, seht und sehen wir genau hin. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Ein erstes deshalb, mein geliebtes Kind. Vermutlich können die meisten von uns ein Lied davon singen, was man sie nicht alle schon einmal in ihrem Leben geheißen hat. Geht in der Schule los, wenn man von den Klassenkameraden mit diesem oder jenem Namen betitelt wird, der einfach nur wehtut. Und das haben wir Menschen uns vielleicht auch schon als Erwachsene nicht selber alles geheißen. Wenn etwas nicht klappt, oder man das Gefühl mal wieder hat, versagt oder blamiert dasteht, beschämt. Und dann begegnet uns heute früh Johannes und lenkt unsere Augen auf das Kind in der Krippe. Und wir hören ihn sagen, seht, seht in der Krippe, am Kreuz. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind's auch. Und wenn wir heute in die Krippe schauen, dann sehen wir Gottes Liebe und du hörst seine Liebeserklärung. Du heißt mein geliebtes Kind und du bist's auch. Und wer in der Krippe sieht, welche Liebe Gott zu uns hat, und diese Liebe aufsaugt, der wird auch manch Lebenslüge hinausweisen aus seinem Leben, weil sie sich angesichts dieser Liebe schlicht und ergreifend als verlogen erweist und deshalb auch kein Anrecht mehr auf uns hat. Leg sie weg, die Lebenslüge. Und leg sie in die Krippe, die dir einredet, Versager. Und hör deinen Vater im Himmel, mein geliebtes Kind. Leg die Lüge in die Krippe, die dir einredet, mich liebt doch eh keiner. Und lass dich von Gott herzen und umarmen, mein geliebtes Kind. Leg das Gefühl in die Krippe, Gott, irgendwie hat er mich doch vergessen wohl. Und staun, denn der Beweis, dass es nicht so ist. Heute Morgen kam ein Liebesbrief für dich an. Ein Liebesbrief verfasst von deinem Vater im Himmel, überbracht vom Postboten Johannes, überschrieben mit der Anrede, mein geliebtes Kind. Leg in die Krippe den Eindruck, nicht gut genug zu sein. Den Eindruck, den vielleicht manchmal sogar Menschen einem vermitteln, die einem sehr nahe stehen. Die Lehrer in der Schule, vielleicht sogar in der eigenen Familie. Leg es in die Krippe und hör Gott, mein geliebtes Kind. Und wenn die Kinder einmal außer Haus sind, groß geworden, und plötzlich vermitteln sie einem, ihr mit eurer Erziehung, das war doch wohl überhaupt nichts. Und dann sticht's. Und der Schmerz sitzt, die Verletzung. Dann lass dir von Gott heute Morgen sagen, mein geliebtes Kind. Und wenn ein geliebter Mensch stirbt, vielleicht die eigenen Eltern, der Vater, die Mutter, nicht mehr da sind, und das heißt dann aber auch, plötzlich stehen wir in der ersten Reihe und in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sind wir die Nächsten. Dann hör deinen Vater im Himmel, mein geliebtes Kind. Ich weiß nicht, ob Gott große Namen vergibt, aber ich habe Menschen in unserer Gemeinde vor Augen, die wird er, glaube ich, gern mit einem Kosenamen liebkosen. Du, meine Augenweide. Um dir damit zu sagen, egal was du dir vor dem Spiegel immer einredest, ich habe dich wunderschön geschaffen und ich habe dich lieb. Du, mein Sonnenschein, der du in die Dunkelheit mancher Häuser hier in Waldorf-Häslach so viel Licht bringst. Du, mein Goldstück und mein Juwel, es gibt nichts Falscheres als das Gefühl, nichts wert zu sein. Du, mein Schäfchen, lass dich doch versorgen und führen und meinet laufen wie ein Schäferhund, alles im Blick und im Griff haben zu müssen. Du, mein Küken, mach's besser als die Stadt Jerusalem, zu der Jesus einmal sagte, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Komm, mein Küken, komm unter meine Flügel. Und vielleicht sagt Gott zu dem einen oder anderen auch, oh du mein Igelchen, warum fährst du deine Stacheln laufend aus? Ja, natürlich, ich weiß, du willst keine neue Verletzung kassieren. Aber weißt, es ist dadurch auch ziemlich schwierig, dir nahe zu kommen und deine Sehnsucht zu stillen. Und vielleicht stupst du den einen oder anderen von euch Männern an, heute Morgen, mein Hero. Bei dem, was vor dir liegt, hab keine Angst. Sei doch stark in dem Herrn und in der Macht meiner Stärke. Ich schließe den ersten Punkt. Seht, welch eine Liebe, schreibt Johannes, hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Lass dich von Gott liebhaben, als sein Kind. Und wenn diese Liebe gelegentlich nur Kopfliebe ist, wir wissen es ja eigentlich, dann sieh in die Krippe. Hier in die Krippe hinein hat Gott seine Liebe gelegt. Das Liebste seines Lebens. Jesus. Und birg dich bei Jesus in der Krippe. Bei Jesus, von dem Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Um dann auf dich zu schauen, mein geliebtes Kind. Das Erste, mein geliebtes Kind. Ein zweites, ich habe es mal überschrieben mit dem Stichwort weltfremd. Denn direkt im Anschluss an diese unglaubliche Liebeserklärung Gottes erinnert uns Johannes, was diese Liebe allerdings auch an Konsequenzen mit sich bringt. Wenn er fortfährt, darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Mit anderen Worten, Christen sind weltfremd. Natürlich, als Christen stehen wir mit beiden Füßen auf dem Boden. Und wir gestalten die Welt mit. Und wir schauen genau hin und wir schalten unseren Verstand ein und bringen unsere Gaben ein und gehen in die Welt hinein, ganz bewusst mit beiden Füßen auf dem Boden. Keine Frage. Und doch bleibt da irgendwie eine Diskrepanz. Wir sind nicht von der Welt. Und immer wieder spüren wir das sehr deutlich. Da ist vielleicht ein junger Mensch, verknallt bis über beide Ohren. Die Hormone fahren Achterbahn, die Gefühle schlagen Wellen, einziger Haken, die Geliebte oder der Geliebte, die Angebetete. Ja, mit Jesus fange ich nicht so wirklich was an. Johannes ist Realist. Es wird zu keiner echten Einheit kommen. Darum, schreibt er, erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Im besten Fall passen sich beide irgendwie einander an, Mittelmaß. Und oft ist es dann so, dass der Partner allein in den Gottesdienst geht. Und der andere, was weiß ich wo. Und man kann das Kostbarste seines Lebens nicht teilen, geschweige denn Team sein für Jesus. Besonders jetzt an die jungen Leute, die ihr die Entscheidung noch vor euch habt. Ich möchte euch Mut machen, sucht euch einen Ehepartner, der Jesus lieb hat. Und bleibt euren Prinzipien, die ihr jetzt getroffen habt, treu, auch wenn mal die Hormone höher schlagen. Natürlich auch in der Ehe von zwei Menschen, die Jesus lieb haben, gibt es Konflikte. Aber eben auch eine Einheit, oder wie es Johannes sagt, ein sich gegenseitig erkennen, das unglaublich kostbar ist und das es dann erst recht braucht, wo Herausforderungen die Ehe prägen. Und erst recht braucht, wenn man miteinander Team sein will für Jesus. Weltfremd. Gelegentlich erfährt man es auch sonst in der Schule, dass man das Gefühl hat, irgendwie, wenn man eben nicht bei allem Schrott mitmacht, den die Klassenkameraden da verbraten. Als weltfremd kann man angesehen werden, wenn man in der Kantine beim Mittagessen den Kopf zum Gebet senkt und der Gegenüber einen fragt, ob es einem noch gut geht. Oder als weltfremd kann man dastehen, wenn man eben bei der Weihnachtsfeier nicht die Menge an Alkohol konsumiert, wie manch andere. Ja, und wenn man das Häusle plant und die Finanzierung plant und dann dem Finanzberater gegenüber sitzt, und man dann zu ihm sagt, also uns ist aber wichtig, dass wir den Zehnten geben und den auch sollten wir auch mit einrechnen. Ja, da wird jeder Finanzberater sagen, weltfremd. Als Christen fallen wir auf und als Kirche Jesu Christi sind wir Kontrastgesellschaft. Und das tut gelegentlich auch weh. Da kann jeder Schüler Lieder von singen, jeder, der Liebeskummer hat, der Lieder von singen und das Leben durch auch. Und wenn du diesen Schmerz spürst, dann mach's, wie es Johannes uns heute Morgen sagt, seht, schau in die Krippe und schau ins Kreuz und sieh, diese Liebe, mit der dich der Vater geliebt hat und liebt. Hier ist die Liebesquelle, wider manchen Schmerz der Weltfremdheit. Er ist selber einer geworden, der die Herrlichkeit verlassen hat, um unseres Heiles willen. Und hier ist die Kraft auch für uns, manchen Schmerz auszuhalten, den er auf sich genommen hat. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Wenn wir weiterlesen, kommt allerdings gleich die nächste Herausforderung. Und damit komme ich nach erstens mein geliebtes Kind, zweitens weltfremd zu einem dritten Thema und lese dafür noch einmal die Verse 3 bis 6. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Was ist denn das? Johannes, weißt du, was du gerade hier gesagt hast? Kein Mensch ist doch sündlos. Bitte, jetzt erklär's uns auch. Was meinst du damit? Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht? Bei schwierigen Stellen in der Bibel ist immer hilfreich, dass man den Kontext anschaut. Und so lohnt sich's auch hier. Und dann entdecken wir im selben Brief, etwas weiter vorne: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und damit ist klar, was Johannes in unserem Predigttext nicht meint. Wir können in dieser Welt nicht sündlos leben. Aber weil das so ist, deshalb weist Johannes uns auf Jesus. Nochmal mit zwei Versen aus demselben Brief. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Was für eine Verheißung und was für ein Trost. Johannes weiß um unsere Angefochtenheit und er weiß darum, dass wir immer wieder schuldig werden. Auch als Christen leben wir noch in dieser Welt mit all ihren leidvollen Herausforderungen, ihrer Schuld und ihrer Todesnot. Sündlosigkeit ist keine Möglichkeit für uns, sondern ausschließlich eine Wirklichkeit Gottes. Sündlosigkeit ist keine Möglichkeit für uns, sondern ausschließlich eine Wirklichkeit Gottes. Praktisch alltagstauglich heißt das, und so möchte ich meinen dritten und letzten Punkt überschreiben: Wenn die Sünde an der Tür klopft, dann schick Jesus zur Tür. Wenn die Sünde an die Tür klopft, dann schick Jesus zur Tür. Wenn die Sünde Einlass begehrt, dann geh nicht du, sondern schick Jesus. Du und ich, wir sind der Macht der Sünde nicht gewachsen. Der Versuchung und der Sünde gewachsen ist allein Jesus Christus. Am Kreuz hat er sie auf sich genommen und mit dem Tod bezahlt, und bei seiner Auferstehung hat er sie überwunden und besiegt. Und deshalb kann es für uns nur heißen, wie es Johannes formuliert, dass wir in Christus bleiben. Oder wie es Paulus einmal rumdreht, wenn er sagt: Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn dich die Versuchung packt, an Gottes Willen vorbeizuleben und die Lüge über die Lippen drängt oder das Herz sich verhärtet, oder was auch immer dich von Jesus weg zur Türe locken will, stopp. Geh nicht, sondern schick Jesus zur Tür. Jesus, ich in dir und du in mir, geh jetzt bitte du zur Tür. Und wehr du der Sünde, dass sie mich nicht noch an sich binde. Ja, und wenn die Sünde nicht mehr an der Tür klopft, sondern schon ihren Weg ins Haus gefunden hat, dann sieh wieder auf Jesus. Und sieh, wie er vor seinem Vater steht und den Vater für dich und mich um Gnade und Vergebung bittet. Und dann geschieht das Wunder, dass der Vater auf dich sieht. Aber was sieht er denn? Nein, er sieht nicht deine Schuld, sondern er sieht nur noch, hat nur noch Augen für seinen Sohn Jesus. Gott sieht dich an, aber anstatt deine Sünde zu sehen, sieht er seinen geliebten Sohn Jesus, dich in ihm und ihn in dir. Und du hörst deinen Vater im Himmel sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist in Jesu Namen sündlos. Und dann fährt er fort und ich will dir helfen, dass du fortan ja, zu meiner Ehre lebst. Nein, keine Sorge, nicht du, Jesus in dir. Ich komme zum Schluss. Johannes begann mit dem Aufruf, seht, um uns dann vor Augen zu malen, du bist Gottes geliebtes Kind. Nachher feiern wir miteinander das Abendmahl. Und dann heißt es nicht nur seht, sondern schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen.